Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Willkommen zur Plattform. Mein Name ist Svetlana Magazova. Ich leite durch die Sendung. Wenn ich von einem Neu-Ulmer Theater spreche, welches lediglich von zwei Personen gegründet wurde und betrieben wird, sollte es bei einigen klingeln. Das professionelle Privattheater wurde im Jahre 1994 von den beiden Profischauspielern Claudia Riese und Heinz Koch gegründet und hatte seit 1997 eine feste Spielstätte. Genau, es handelt sich um das August-Theater Neu-Ulm. Als es aber aufgrund von Finanzierungsproblemen abgerissen werden musste, nahmen die beiden Gründer alle Risiken eines Neubaus auf sich. Und nun ist es soweit. Am 21. September ist eine Neueröffnung des Theaters Neu-Ulm zu erwarten. Erstmal willkommen im Studio Heinz Koch.
Hallo.
Komm bei FreeFM. Erstmal auch Hut ab, dass Sie es so schnell in die Wege geleitet haben, eine Neueröffnung. Hätte man das Ihnen Ende Juni gesagt, dass es so schnell gehen würde, dass diese quasi Wiederbelebung des Theaters möglich ist? Hätten Sie es geglaubt oder für möglich gehalten?
Bis jetzt haben wir noch jede Premiere, die wir angesagt haben, auch durchgeführt. Und wir haben ziemlich scharf kalkuliert, dass wir am 21. September wieder eröffnen müssen. Dann muss der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Und es war schon ein bisschen heftig. Und die letzte Woche ist auch nicht ganz so einfach. Aber es klappt. Wir sind guten Mutes. Die letzten Handgriffe werden getan. Und gerade jetzt im Moment ist der Tontechniker und Lichttechniker drin, der die Scheinwerfer aufhängt und die Monitore anschließt und so weiter.
Also Sie wirken demnach sehr optimistisch. Wie sah denn das aus mit der Finanzierung? Das war ja anfangs ein bisschen schwierig, denke ich mal, jetzt irgendwie so ein Risiko auf sich zu nehmen, was ganz Neues zu finden.
Ja, wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel eigenes Geld einsetzen müssen. Ganz ehrlich gestanden sind wir danach erstmal blank, weil es hat keine Zuschüsse gegeben, sondern nur Darlehen. Darlehen sind auch ganz schön, vor allen Dingen, wenn sie zinsgünstig sind, aber es muss halt zurückgezahlt werden. Das heißt, es wird der Fall sein, dass eine Stadt wie Neu-Ulm mit 50.000 Einwohnern und etwas mehr ein Theater von Privatleuten sozusagen auf dem silbernen Tablett geliefert bekommt.
Mhm. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Abriss? Beziehungsweise ist, glaube ich, noch nicht abgerissen, das alte Gebäude, aber ist
geplant. Man kann es noch da stehen sehen, sieht auch noch so morbide wie immer aus. Außen ein bisschen grün auf der einen Seite, ansonsten ziemlich hässlich, muss man sagen. Und innen drin ist es halt so marode, weil es von 1900. Wenn man heute davon ausgeht, wie Gebäude isoliert sind, dann ist da nicht die Bohne von zu spüren. Das Dichteste in dem Haus sind die Fenster, was ja sonst immer der Schwachpunkt ist in so einem Gebäude. Und auch alles andere entspricht überhaupt nicht einer Versammlungsstättenverordnung, wo also 150 Leute zum Beispiel sich versammeln sollen. Da sind die Fluchtwege nicht richtig, da sind die Feuerschutzsachen nicht korrekt, da sind keine Fluchttüren da und so weiter. Also wenn das renoviert worden wäre, dann würde jetzt die Miete so hoch sein, dass kein Kulturträger, kein Theater, wir schon gar nicht, das dann finanzieren könnten, mietmäßig oder so.
Also Sie haben es wirklich zu zweit in die Wege geleitet, nur Sie und Claudia Riese.
Ja, wir haben nicht mal einen Architekten gehabt, weil Innenarchitektur ist sowieso ein Hobby von Claudia Riese. Sie ist auch Kostümbildnerin, Bühnenbildnerin. Hat nach meiner Ansicht, da ziehe ich den Hut, einen ganz tollen Geschmack. Die Leute, die bis jetzt drin waren und gesehen haben, wie es aussieht, haben gesagt, hätten sie nie gedacht, dass ein Oller Drogerieladen, dass der zu so einem Theater wird. Sieht schon super aus, ja.
Um es gleich mal auf den Punkt zu bringen, am 21. steht die Neueröffnung bevor, das heißt diesen Freitag. Was ist da zu erwarten?
Also da machen wir ein Fest, der Eintritt ist frei, deswegen machen wir auch kein durchgängiges Programm, sondern es geht damit los, dass wir um 19 Uhr eine Vernissage haben, also eine Ausstellungseröffnung. Ich habe mir erlaubt, nach ganz langen Jahren meinen jüngeren Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich, aus Mülheim-Ruhr, ist dort in mehreren Künstlerzirkeln tätig, bildender Künstler, habe mir erlaubt, ihn einzuladen und ihm sozusagen eine temporäre Galerie zu bieten. Da haben wir den Laden nebenan, das ist ein alter eBay-Laden. Den haben wir so hergerichtet, dass man da tolle Bilder ausstellen kann. Und dann ist um 20.10 Uhr ungefähr, ich habe gerade noch mit ihrem persönlichen Referenten gesprochen, die Staatsministerin Dr. Merck da, die macht die Festrede. Zu der haben wir insofern ein gutes Verhältnis, als sie uns mal nach Neu-Ulm gelockt hat vor Jahren und uns auch immer unterstützt hat. Und dann haben wir danach gesagt, wir machen dem Publikum ein paar Szenen, Claudia Riese und ich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie aus dem Stegreif Kabarettistisches machen und dann ein bisschen erzählen, wie das mit dem neuen Spielplan aussehen wird in der nächsten Spielzeit. Und dann so ab 9 Uhr etwa wird dann die Band Aljovo und Lea spielen, damit das so ein bisschen musikalisch heiter ausklingt.
Ja, das hört sich doch schon mal nach einem sehr umfangreichen Programm an. Es geht auch gleich weiter nach einem Musiktitel. Zurück bei der Plattform. Es geht heute um die Neueröffnung des August-Theaters Neu-Ulm. Und gleich mal eine Frage, wo befindet sich denn nun das neue Gebäude?
Ja, mitten in Neu-Ulm eben, ganz in der Nähe des Petrusplatz. Es heißt Hermann-Köhl-Straße Nummer 3. Das ist eine Mini-Fußgängerpassage zwischen dem Donau-Center und dem Petrusplatz. Wir nennen das jetzt Theaterplatz, das haben wir jetzt so umgetauft. Wird sich auch noch nach außen ein bisschen dokumentieren dann. Und ja, wir wollten unbedingt so mitten in der City bleiben, weil wir denken, ein Theater gehört dahin.
Was wird sich denn eigentlich so verändern, gerade innerhalb des Betriebs? Oder wird sich da gar nichts verändern und alles bleibt beim Alten?
Ja, das wäre schade, wenn alles beim Alten bliebe, wenn man so umziehen muss und unheimlich viel von dem Krempel wegschmeißen darf, den man die ganze Zeit gehortet hat. Wir hatten vorher über 1200 Quadratmeter. Da war natürlich viel Lagerfläche und jetzt haben wir noch 200 Quadratmeter. Da kann man sich vorstellen, dass dann eine Menge über den Jordan gehen musste. Aber auch geistig bzw. vom Inhaltlichen kann man Abschied nehmen von bestimmten Sachen. Nicht ganz komplett natürlich. Theater bleibt einfach immer Theater. Aber wir haben zum Beispiel 3 neue Reihen, die wir möglichst einmal im Monat durchhalten möchten. Eine Reihe heißt Face-to-Face.books, Autoren im Gespräch. Da werden vornehmlich Leute vorgestellt aus der gesamten Bundesrepublik, die wir irgendwie übers Internet kennengelernt haben, über Facebook, über Twitter, über Blogs. Es können aber auch welche sein, die wir schon aus dem wahren Leben kennen und dann dahin einladen. Eine zweite Reihe wird sein MMM3, Musik mit maximal 3. Meistens 2 Musiker und ein Sprecher oder eine Sängerin. Es können aber auch 3 Musiker sein, also aber jedenfalls maximal 3, also Solisten, Duos oder Trios. Das erste wird eine richtige Bombe sein im Oktober. Da werden wir einen der 5 besten, weltweit besten Jazz-Pianisten da haben, den Polen Władysław Sendecki. Der ist Solo-Pianist am NDR-Radioorchester in der Big Band. Und er wird eine Schauspielerin mitbringen, das seine Frau ist. Die hat mitgespielt zum Beispiel im Großen Bellheim und in solchen Sachen. Und die spricht Texte der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin. Und als dritter wird dabei sein der Saxophonist der NDR Big Band, Frank Delle.
Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Wie kommen Sie eigentlich immer stetig auf diese neuen Künstler und Schauspieler?
Ah ja, im Moment ist es gar nicht mehr so schwer. Also ich bin ja ziemlich viel im Netz unterwegs, habe eigentlich Internet von Anfang an irgendwie gehabt, als es noch gar kein www war zum Beispiel. Wir haben als erstes Theater so ziemlich überhaupt eine Website gehabt und ich habe natürlich auch die ganzen sozialen Medien irgendwie, Social Media, Web 2.0 und so weiter, sehr gepflegt. Facebook, Twitter, Bloggen, alle möglichen anderen Kanäle. Und da sind doch sehr hohe Prozentzahlen derjenigen, mit denen ich da befreundet bin, irgendwie vom Fach. Sind also Schauspieler, sind Regisseure, sind Bühnenbildner, sind Musiker und eigentlich riecht man sich so ein bisschen und kann gucken, mit wem man so ganz gut kann. Das kann man ja schon am Posten so irgendwie feststellen, ob einer nur irgendwie irgendwelche blöden Spiele spielt oder auch mal was Intelligentes von sich lässt und so weiter. Und und dann die meisten posten, was sie gerade machen. Man gibt sich Tipps. Ich habe zum Beispiel einen ganz engen Freund da, den kenne ich noch von vor 30 Jahren vom Ulmer Theater. Der Donald Berkenhoff, der ist jetzt Oberspielleiter und stellvertretender Intendant in Ingolstadt. Also ein ziemlich verrückter Facebooker. Und wir beide tauschen uns unheimlich oft aus, geben uns gegenseitig Tipps und so weiter.
Um gleich mal auf das Programm einzugehen, also auf den Spielplan, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste, was auch die Besucher wahrscheinlich am meisten interessiert. Es geht am 22. September sofort los. Also es geht gleich von 0 auf 100 sozusagen. Ist es wirklich so gleich durchzusetzen, dass man mit dem Normalbetrieb anfängt?
Ja, muss sein. Also sind wir so gewöhnt. Wir sind ja auch alle Nase lang auf irgendwelchen Gastspielbühnen. Wir haben schon alles bespielt von Riesenhallen, beispielsweise große Bühnen im CCU unten. Genauso gut wie Wohnzimmerbühnen und da muss man sich immer sofort umstellen können. Wir haben ziemlich oft Theater zu unserem Theater gemacht, also irgendwelche Räume, die gar nicht uns gehörten, ruckzuck so verwandelt, dass es doch unser Theater war. Wir haben schon das Podium des Stadttheaters 2 Jahre bespielt, vorne die Studiobühne und haben da das ganze Studio von Ulmer Graffiti-Sprühern bunt machen lassen und schön machen lassen. Das war toll. Haben die Leute uns auch nicht mehr mit anderen verwechselt und da ist es ganz genauso. Wir haben aber natürlich bei all der Arbeit, die wir jetzt gehabt haben, wir haben ziemlich viel selbst auch gemacht im Theater, im Umbau, konnten wir nicht auch noch ganz neue Stücke einstudieren. Deswegen ist die erste Inszenierung, die wir jetzt machen, das ist Männergespräche, das haben wir im Frühjahr schon gespielt, das übernehmen wir jetzt noch und spielen das noch 8 Mal. Allerdings für mich da was Neues, ich habe da die Regie gemacht und da ist mir der mittlere Schauspieler ausgefallen und da musste ich die Rolle jetzt in den letzten 2 Wochen selbst nachlernen und bin mal sehr gespannt, wie das wird. Am Donnerstag proben wir und da ich die Regie gemacht habe, weiß ich, wo ich hinzugehen habe und so weiter. Aber die anderen werden sich auf mich einstellen müssen und ich auf sie und ja, ist immer spannend dann. Mal gucken, wie das geht.
Ja, also spannend ist auf jeden Fall, muss man auch immer sehr flexibel bleiben. Wie das Programm aussieht und wie die einzelnen Theaterstücke noch sein werden, darauf gehen wir später ein. Und jetzt erstmal Musik. Willkommen zurück zur Plattform. Wir haben heute den Profi-Schauspieler und Gründer des August-Theaters Neu-Ulm bei uns, und zwar Heinz Koch. Nochmals herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, guten Tag.
Es wartet auf uns eine Neueröffnung am 21. September. Das Theater öffnet wieder seine Pforten. Heißt es jetzt immer noch August-Theater? Weil ich habe da gelesen, irgendwas von wegen, es heißt nur noch das Neu-Ulm-Theater.
Ja, wir sagen Theater Neu-Ulm. Also die Firma heißt offiziell August Theater Neu-Ulm GbR, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist so ein Rechtsstatus. Wir sind 2 Leute und wir sind paritätisch dabei. Also jeder hat 50% Anteil. Das ist ziemlich wichtig auch für Leute, die uns mit uns zusammenarbeiten, also von außen, denen gegenüber wir Unterschriften leisten müssen, Banken, Vertragspartner sonstiger Art, Verlage zum Beispiel, und jeder von uns ist da zeichnungsberechtigt. Wir lassen das August wegfallen, das haben wir zu einem Zeitpunkt erfunden, als wir überhaupt angefangen haben, miteinander ein eigenes Theater zu machen, 1994 in Berlin. Da haben wir in einem Café gespielt, 2 Mal öffentlich, und wollten dafür auch Reklame machen am Kollwitzplatz und so weiter. Da mussten wir einen Namen haben. Und da gerade in Berlin das Schillertheater geschlossen worden war, haben wir gesagt, das geht nicht. Wenn ein Schillertheater schließt, muss man eins aufmachen. Haben aber dann gesagt, nur ein Schiller, ne, das geht auch nicht so genau, dann nehmen wir noch den Goethe dazu. Und wenn man am Kollwitzplatz in Berlin, also im Prenzlauer Berg, Werbung machen will mit Goethe und Schiller, das ist ein bisschen langweilig, da kommt keiner, also muss man es autonom nennen. Und da haben wir das autonomes Goethe- und Schiller-Theater, abgekürzt AUGUS.
Ich muss ganz kurz einschneiden, und zwar, wir bedeutet Claudia Riese und Sie.
Genau, ja. Also, und es war dann autonomes Goethe- und Schiller-Theater, August-Theater. Wir haben es dann hinterher mehrfach umformuliert, als wir einen Preis gewonnen haben letztes Jahr beim Bayerischen Theatertagen, da haben wir es dann ausgezeichnetes Goethe- und Schiller-Theater genommen, dann haben wir außergewöhnliches, also man kann noch mehr außerterrestrisches, kann man auch sagen, also man kann da mehrere Wörter für einsetzen für das Au und dann, aber inzwischen ist es so, dass wir sagen, nee, das ist jetzt das Theater Neu-Ulm, wir müssen immer den Namen erklären und der Name Theater Neu-Ulm, der ist ja ziemlich einfach, also das ist schon mal ziemlich klar, was das ist.
Ja, das glaube ich unmissverständlich. Aber in Berlin hat alles angefangen.
Ja, also wir waren zusammen vorher schon in anderen Ensembles und dann ist die Zeit mit dem anderen Ensemble geendet und wir haben gesagt, wir machen weiter. Und wie machen wir weiter? Wir machen ein erstes Programm, das hieß damals Liebe und andere Katastrophen. Untertitel: Passen Männer und Frauen überhaupt zusammen? Und dieses Programm ist sozusagen der Vorläufer von allem, was danach so an Beziehungskisten-Sachen gekommen ist. Da gab es dann Männerabend und Cavemen und was. Da kann ich zum Teil die Texte mitschwätzen, weil die alle aus demselben Fundus schöpfen. Eben, warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören. Oder, also es gibt ja Barbara Pierce und Ellen Pierce, die haben ja 3 Bücher geschrieben und danach haben noch viele andere was geschrieben dazu, bis hin zu Mario Barth mit seinen Dingern Deutschfrau, Frau Deutsch. Das ist alles dasselbe Müs, kann man sagen. Und wir haben ja mit 1994 angefangen. Leider haben wir uns den Titel nicht patentieren lassen. Den haben sie uns schon einmal geklaut für einen abendfüllenden Film. Und dann gab es auch eine Fernsehserie mit dem Titel. Und wir spielen das ab und zu noch, wenn wir Lust haben, weil das nämlich ziemlich witzig ist. Aber es ist am Ende dann auch wieder so, dass es etwas heftig wird. Da geht es auch um die Frage Gott oder nicht Gott und heilige Kriege. Und naja, und da muss man heutzutage ein bisschen vorsichtig sein. Sind wir nicht, wir spielen es trotzdem so und es kann uns auch keiner angreifen. Aber es ist so unser Urprogramm gewesen. Und eigentlich haben wir festgestellt, die Leute, die wollen immer was haben, jedenfalls so, die wir kennen, die zu uns ins Theater kommen. Und die kommen ja schon ziemlich weit. Wir haben aus Bregenz regelmäßige Besucher. Wir haben auch Gruppen, die mit dem Bus anreisen, wenn sie in Ulm sind oder in Neu-Ulm übernachten, zu uns ins Theater. Also die meisten von denen, die wollen irgendwas sehen, was mit ihnen zu tun hat. Fast jeder sagt am Telefon, wenn er Karten bestellt, ist es auch lustig? Ja klar, das ist auch lustig. Und dann wollen sie wissen, ob es ziemlich viel Probleme hat. Probleme haben wir nämlich im Alltag genug. Dazu brauchen wir nicht ins Theater zu gehen. Ja, haben sie ja recht. Und deswegen ist das einzige Problem, was in unserer Gesellschaft so im schönen Neu-Ulm und Ulm und Umgebung, das einzige Problem ist eigentlich das Beziehungskistenproblem. Also wenn ihr euch mal umhört zu Hause auch, welche Probleme es so gibt, klar, das meiste sind Beziehungskistenprobleme. Läuft oder läuft es nicht? Hat man Stress oder hat man keinen Stress und so? Und wenn das in Stücken vorkommt, dann sagen die Leute, hat was mit mir zu tun, habe ich, konnte ich was draus sehen, ist so ähnlich wie bei mir. Gucken Sie mal Loriot zum Beispiel mit seinen hübschen Alltagsszenen. Da sagen die Leute alle, boah, der hat bestimmt bei mir an der Schlafzimmertür gelauscht. Das ist ja wie bei uns zu Hause und so. Ne? Also, und da sind ja die Stücke, die am meisten ankommen. Und zu uns kommt eigentlich keiner ins Theater, der irgendwie erwartet, die Wahnsinnsbühnenbilder, die absolute Bühnenshow zu sehen. Dazu geht man woanders hin, entweder zu großen Rockkonzerten oder dann auch mal nach Bayreuth oder so. Wir machen sowas dann auf ganz spezielle Art. Im nächsten Jahr wollen wir zum Beispiel den Ring des Nibelungen machen. Und zwar alle vier Abende hintereinander weg von einem einzigen Mann gespielt, nämlich von Stefan Kaminski aus Berlin. Und der macht das unter dem Titel Kaminski on Air als Solist, den Ring des Nibelungen. Kann man sich angucken. Die Situation ist so ähnlich wie die, die ich jetzt hier erlebe. Er tut so, als sitzt er als säße er im Radiostudio, Rundfunkstudio und nähme diesen Ring auf mit allen Geräuschen und so weiter. Und die Leute können ihm dabei zugucken. Das ist irgendwie witzig. Man erfährt also, wie die Story ist und kriegt Originalsachen geboten. Und sowas Ähnliches haben wir ja im Frühjahr gemacht mit dem Pocket Klassiker Festival, also so ein Taschenbuch oder Taschenklassiker Festival. Da haben wir 8 Abende geboten. Da gab es dann Schiller, Die Räuber oder so von Bernd Kohlhepp. Da gab es von Bridge Markland gab es Krug in the Box, also der zerbrochene Krug von Kleist. Da gab es von Bernd Lavrenz, der Widerspenst in Zähmung, immer solo gespielt. Oder auch von Michael Quast, ein ganz berühmter Kabarettist. Der hat bei uns gespielt Orpheus in der Unterwelt als Solomann mit einem Klavierspieler. Die ganze Operette, auch die erste Operette praktisch, die Jacques Offenbach gemacht hat. Also es ist so unsere Art, bestimmte Sachen auf eine andere Tour zu bringen. Wir haben Faust schon als großen Faust gespielt. Also ich kann den Monolog daherbeten, Haben und Ach, Philosophie und so weiter. Aber wir haben ihn auch gespielt als Fast Faust, als schnellen Faust, ne? Mit 2 Mann nur.
Also das ist ein sehr vielseitiges Programm, würde ich auf jeden Fall sagen. Wir gehen auch sofort weiter drauf ein nach 2 Musiktiteln. Zurück zur Plattform. Das August-Theater öffnet mal wieder seine Pforten und zwar am 21. September gibt es eine Neueröffnung. Nun in der Hermann-Köhl-Straße 3 wird jetzt versucht, als Theaterplatz, also eine Art neue Adresse, durchzusetzen. Heinz Koch haben wir heute als Mitgründer dieses August-Theaters Neu-Ulm im Studio. Und wir haben schon einiges besprochen, was die Besucher am 21. September, also den kommenden Freitag, zu erwarten haben. Wie sieht es denn aus mit dem Spielplan? Was steht denn jetzt so an? Am 22. nimmt das August-Theater wieder mit dem Normalbetrieb auf. Was ist zu erwarten?
Also am 22. spielen wir das Stück Männergespräche. Das ist von Morten Feldmann. Männergespräche sind 3 Männer. Im Zentrum steht ein Schriftsteller, Sebastian, der immer von der großen Karriere träumt, vom Durchbruch, vom Pulitzerpreis, von, weiß ich, vielleicht Nobelpreis und so weiter, aber im Grunde eine arme Sau ist, weil er nicht zurande kommt und hängt sich immer an Frauen. Und im Moment ist es gerade Melanie. Und Melanie ist wahnsinnig erfolgreich, Karriere-Vibe. Die geht nach New York und vertritt da den Literaturbetrieb. Und er hängt sich ein bisschen an und jetzt soll er seine Wohnung aufgeben und so weiter. Und er fragt seine Freunde, ob das nun ganz korrekt ist, ob er das machen soll oder nicht und so weiter. Und da haben die drei ganz schön was zu verhackstücken. Also eigentlich ist es so ein Stück, wo die Männer in den Spiegel blicken und die Frauen vielleicht so einen Schlüssellochblick haben.
Das Thema soll das eigentlich auch immer so eine gewisse Message mit sich bringen an die Besucher, gerade mit so einem Stück wie Männergespräche zum Beispiel?
Also wir glauben einfach, dass die Leute, die im Parkett sitzen, Recht drauf haben, dass wir nicht über ihre Köpfe hinweg arbeiten, dass wir nicht Kunst für uns selbst machen, dann brauchen wir kein Publikum, sondern irgendwie ist das immer ein Zwiegespräch und am schönsten ist fürs Publikum, wenn es ziemlich viel entdecken kann, was es selbst kennt, womit es was anzufangen hat, aber wo es vielleicht eine neue Perspektive bekommt, einen neuen Blickwinkel, vielleicht irgendwie mal eine andere Richtung sieht und man sieht einen anderen Charakter, der vielleicht mit einem ähnlichen Problem ganz anders umgeht und das kann man vielleicht Beispiel geben, dann für sich auch durchdenken. Es gibt hinterher viel zu reden darüber. Also das ist für uns wichtig, dass Stücke jetzt eben solch einen Bezug zum Publikum immer schnell herstellen lassen.
Ja, was Charakter angeht, Sie spielen ja auch eine Rolle in diesem Stück. Vielleicht könnten Sie zu Ihrer Rolle so ein bisschen was sagen.
Ja, ich habe gerade erzählt, ich bin der Sebastian, also diese Pflaume, die da glaubt, hätte diesen Wahnsinnsroman geschrieben. Die Nacht ist ein Felsen. Und er meint, damit kommt jetzt der große Durchbruch. Aber im Grunde hat er Riesenprobleme, weil er nicht damit zurande kommt, dass die Frau so eine Karrierefrau ist und er sich da unterstellen muss und so weiter.
Aber es geht im Prinzip um drei Männer.
Ja, drei Männer. Der andere ist jünger und ist ein bildender Künstler, der ziemlich gut ist, aber ein Schlamper. Und der dritte ist sein Galerist. Und der muss ihn immer ein bisschen antreiben, damit er endlich sich mal hinsetzt und was Geniales macht. Weil der Galerist lebt natürlich davon, dass der Künstler auch was schafft und was herstellt, was er wiederum verkaufen kann irgendwie. Und die drei haben natürlich eben so auch altersmäßig und so weiter eben, was so Männer dann untereinander besprechen, wenn sie so am Stammtisch oder im Café sind oder sich auch mal gegenseitig besuchen.
Wie lange würde dieses Theaterstück gehen und wann, also um wie viel Uhr würde das beginnen?
Also wir fangen immer um 20 Uhr an und die Spielzeit bei uns ist in der Regel ungefähr 90 Minuten. Dann gibt es eine Pause noch von 20 Minuten, also so um 10 rum, manchmal 10 nach 10, manchmal vor 10. Also je nach Stück geht es aus, bei Männergespräche geht es so ungefähr um 10 vor 10 aus.
Was steht noch alles auf dem Programm? Männergespräche, das wäre ein Theaterstück von wahrscheinlich mehreren.
Ja, wir haben in dem Herbst vier oder fünf verschiedene Stücke drauf. Wir haben aber auch zum Beispiel als Gast des Monats September noch am 27. Bernd Kohlhepp. Der ist ja sehr bekannt durchs Fernsehen. Herr Hämmerle, der König von Bämpflingen, mit dem aktuellen Programm kommt er auch. Er hatte bei unserem Pocket Klassiker Festival im Frühjahr mit Schiller, die Räuber oder so, den Steinle Pocket Klassiker Award gewonnen und den kriegt er an dem Abend überreicht. Das war vorher noch nicht möglich. Und dann haben wir auch noch andere Gäste, die so solistisch oder auch im Trio da sind. Wir haben dann eine Premiere mit Die Frau seines Lebens, ein Stück von Boris Pfeiffer und Felix Hubi. Felix Hubi kennt man als Fernsehautor. Der hat den ersten Tatort für Schimanski geschrieben. Der hat einen Bayer auf Rügen und oh Gott, Herr Pfarrer. Und also der hat fast alles geschrieben, was es überhaupt im Fernsehen zu spielen gibt. Und auch dieses Stück, Die Frau seines Lebens. Dann haben wir noch Haus, Frauen, Sex von Margit Schreiner. Ist ein Roman, kennen viele. Der ist fürs Theater umgearbeitet worden, dramatisiert worden.
Ganz kurz eine Frage, von wem umgearbeitet? Von Ihnen?
Nee, von der Margit Schreiner selbst.
Ah, von der
Es gibt aber auch, der Lindauer hat eine eigene Fassung, das ist auch so ein Fernsehkommissar, der hat eine eigene Fassung von dem. Also es musste er wahrscheinlich dem Verlag abtrotzen, dass er das durfte. Normalerweise klappt das nicht. Dann muss also die Stücke spielen, die der Verlag bringt, weil er will ja auch damit Geld verdienen. Und dann haben wir noch von einem berühmten Komödienschreiber, Sam Bobrick, der ziemlich viele Sachen geschrieben hat. Wir haben von ihm Mörderkarussell gespielt und jetzt spielen wir im Herbst Ein Herz im Gepäck. Da sind zwei Gepäckstücke am Flughafen vertauscht worden und das gibt dann ziemlich viel Verwicklungen irgendwie. Also und dann, wie gesagt, zwischendurch gibt es auch Dinge wie zum Beispiel Neu-Ulmer Treff. Und da sind wir gerade dabei, ein paar Jungs zu akquirieren aus Neu-Ulm, mit denen wir zusammen ein Bühnenprogramm machen, das dann eher kabarettistisch ist. Und das haben wir so genannt, Drei Männer im Boot ist der Arbeitstitel. wo also dieses berühmte Bild, drei Männer im Boot von Edwin Scharf, dem berühmten Neu-Ulmer Bildhauer, steht ja am Rathausplatz auf dieser Riesensäule oben. Das wollen wir nachstellen und dann sind dann die drei Figuren, die machen dann vielleicht auch irgendwas anderes noch. Die unterhalten sich über Aktuelles, über neu-ulmische Geschichten, über ulmische Geschichten, zerreißen sich das Maul, mal sehen. Also irgendwie. Aber im Grunde ist es so, natürlich improvisieren ist schön und gut, aber selbst die ganz Berühmten, die wollen eher lieber was Festes spielen. Selbst Schmidt und so, die haben ja alle Sketchschreiber und so weiter.
Also da kommt ein sehr interessantes Programm auf uns zu, würde ich mal sagen. Es geht auch gleich weiter. Willkommen zurück zur Plattform. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Es ging um das August-Theater, um die Neueröffnung. Und zwar jetzt in der Hermann-Köhl-Straße 3. Am 21. September öffnen sich wieder die Pforten und am 22. wird auch schon mit dem Normalbetrieb aufgenommen. Heinz Koch haben wir heute live im Studio, hat uns einen sehr interessanten Einblick gegeben, auch in die Arbeit dieses Theaters, in die Thematik, welche Stücke auf die Bühne gebracht werden und wie das Spielprogramm aussieht für die nächsten Monate. Also ist auf jeden Fall einiges dabei, wie zum Beispiel Männergespräche, auch ein Stück, in dem auch Heinz Koch eine sehr interessante Rolle hat. Nun geht es aber weiter und zwar, wie sieht es denn eigentlich aus mit Improvisation? Wie unterscheidet sich dadurch dieses Theater von anderen Theatern? Wird hier vielleicht einfach mehr improvisiert?
Also Improvisationstheater ist ja eigentlich kein Theater, wenn man es ganz genau nimmt. Es gibt Theatersport, da spielen die gegeneinander, die Gruppen und so weiter. Es ist eigentlich aus dem Schauspielertraining entstanden. Das sind alles Spiele, die im Schauspielertraining gemacht werden und die sind dann ein bisschen geformt worden. Und wir haben Improvisationstheater mal für die Region hier sozusagen erfunden und etabliert vor einigen Jahren. Da haben wir uns vorher sachkundig gemacht. Wir haben Workshops gemacht bei uns im Theater. Wir haben aus Berlin die Gorillas kommen lassen. Wir haben in München ISA 148 angeschaut. Wir haben uns Leute kommen lassen von Steife Brise in Hamburg, von den Bambergers im Pronikon. Also wir haben uns wirklich mordsmäßig vorbereitet und dann 3 Jahre lang Improvisationstheater gemacht. Aber das ist nicht unbedingt so unser Ding. Also es ist, wenn man es ganz genau nimmt, eben ein Schauspielertraining. Und es ist nicht die Herausforderung, die man, wenn man schauspielen möchte, wenn man Rollen ausfüllen will, dann ist es das nicht. Sondern das ist eine Gaudi, das macht einen Riesenspaß. Aber auf Dauer würde ich mal sagen, ist nicht das, was wir wollten. Aus diesem, was wir gemacht haben, sind die Showbuddies entstanden. Wir haben denen das praktisch abgegeben und haben gesagt, macht ihr das? Ist ja auch für uns ziemlich schwierig, weil die Spieler, die wir da hatten, die können wir nicht bezahlen aus dem, was es bringt, weil die Leute, die zum Impro-Theater kommen, die wollen immer so 5-8 Euro zahlen und so weiter. Und die Spieler wollen mehr Geld haben dafür, das können wir daraus gar nicht zahlen. Es gibt da Riesen, wie gesagt, die bewundern wir und haben auch mit denen zusammengespielt, aber die kehren auch alle immer wieder auf die Bühne zurück. In Berlin ist fast alles irgendwie so normalerweise in Fernsehproduktionen drin und so. Und die machen das so als Jux und Gaudi nebenbei. Davon kann man aber an so einer kleinen Stadt wie hier kein abendfüllendes Programm machen und das auch noch über so und so oft mal spielen. Improvisieren ist ganz schön und gut und wenn man geistesgegenwärtig ist und genau zuhört, was so passiert, dann kann man das ganz gut machen. Aber das geht nicht so, dass man dann also praktisch Ausflüge macht, am Abend 5 Minuten extemporiert und dann wieder zurückkehrt oder so. Das sprengt den Rahmen. Und da stehen die anderen dumm rum und wissen gar nicht, was sie machen sollen irgendwie. Das kann so nicht laufen. Ja. Also von dieser Illusion, dass Improvisationstheater sagen wir mal, für eine Profibühne so zu machen ist, dass es auch mordsmäßig viel Publikum bringt und dann auch auf Dauer sich etabliert, dass der Traum ist ausgeträumt. Den gibt es fast nirgendwo. Das sind Improgruppen, sind meist Studenten und so weiter, die das machen. Also.
Es sind wahrscheinlich die einzelnen Situationen, die so eine Improvisation spontan herbeiführen, nehme ich mal an.
Ja, also wie gesagt, auf der Bühne kann man ja normalerweise, wird das ja abgespielt. Man muss trotzdem so tun, als sei alles gerade sozusagen im Moment entstünde es. Es darf ja keiner den Eindruck haben, da ist was einstudiert, da wird was aufgesagt, sondern das Wesen eines Schauspielers ist das, zu bringen, was er einstudiert hat, aber so, als wenn es im Moment entstünde. Das ist ja seine Kunst. Also, dass es jetzt gerade im Moment glaubwürdig ist, ja, und nicht irgendwie vorher in wochenlanger Arbeit erarbeitet. Also, wenn er sich davon verabschiedet und dann improvisiert, also das Improvisieren ist in dem Sinne ein bisschen leichter, ne? Das ist geistesgegenwärtig. Aber im Wesentlichen kommt es aufs Zuhören an, und das wird zum Beispiel in dem Schauspielertraining geübt, weil die meisten Leute können überhaupt gar nicht zuhören, im privaten Leben nicht und auch auf der Bühne nicht. Und dann kommt auch keine reale Reaktion. Also wenn ich nicht höre, was mein Nachbar auf der Bühne mir sagt und darauf reagiere, weil das für mich eine wichtige Information ist, sondern ich weiß, der hat seinen Text, dann macht er eine Pause, mache ich meinen Text. Das merkt jeder, da gibt es Lücken, Löcher und da stimmt gar nichts zusammen. Ja? Also Schauspielarbeit ist schon eine verdammt harte Arbeit. Also das, ja, und meistens meinen die meisten Leute, wenn sie improvisieren, entfleuchen sie dem und brauchen nicht so viel Text lernen und so. Aber es wird dann eher langweilig. Wenn ich mir so manche Impro-Theater angucke, dann muss ich sagen, da habe ich schon viel Scheiß gesehen. Aber ich habe auch natürlich ganz tolle Sachen gesehen. Ne?
Ja, wahrscheinlich hatten Sie auch schon einige Momente, wo Sie auch kurz improvisieren mussten, nehme ich mal an.
Nee, ich erlaube mir manchmal was. Also manchmal, es gibt Stücke, in denen, die sind so aktuell, da sind sowieso aktuelle Bezüge drin, da kann man nochmal eine Nummer weiter drehen. Und es führt zu weit, wenn ich jetzt eine Stelle sagen würde, zum Beispiel über Faust, wenn er das Gretchen sagte, die ist doch erst 14 Jahre alt. Und naja, also ich meine 14, da sagt dann der Mitspieler in seiner Rolle, ja, wenn der Faust heute das machen würde, dann landet der im Knast. Und da ist mir dann eingefallen, im Vatikan nicht, da darf man schon ran, wenn sie schon 12 ist oder so. Ja, also das sind so okay. Sachen, es fällt einem dann vielleicht gerade ein irgendwie, aber ob das lustig ist oder nicht, muss man im Moment entscheiden. Wenn man daneben getappt hat, dann hat man daneben getappt. Dann heißt es da ja, also es ist nicht so einfach.
Ja, es ist alles eigentlich viel schwieriger, als sich das manche vorstellen.
Das kann man sagen, ja. Das erleben wir immer wieder, dass die Leute immer sagen, Mensch, wenn sie den Text, wie lernen sie das auswendig? Das ist noch das Einfachste, würde ich mal sagen. Text lernen, das kann ich nebenbei. Aber wirklich spielen, also das ist eine harte Arbeit. Also okay. Ich will mich jetzt nicht stilisieren, aber es ist so.
Um nochmal auf die Neueröffnung jetzt am 21. September, das heißt diesen Freitag, zu kommen. Vielleicht geben Sie einfach mal Ihre Website durch.
Ja, am besten ist, die Leute behalten am meisten, wenn sie sagen Theater Neu-Ulm. Das kann man bei Google eingeben und da kriegen sie seitenweise Theater Neu-Ulm. Sowohl die Website als die Facebook-Seite, Twitter-Account, alles Mögliche, unseren Blog und so. Also einfach Theater Neu-Ulm. So bei Google eingeben, ganz blank und das kommt dann seitenweise, kommen wir da.
Kann man gar nicht so viel falsch machen.
Überhaupt nicht, ne. Bilder und alles Mögliche kommt da seitenweise.
Genau, super. Also am 21. ist dann der Auftakt, einiges dafür geplant und ab dem 22. geht es auch schon los mit Theaterstücken und dem Normalbetrieb. Heinz Koch, ich danke vielmals für das Interview.
Oh, keine Ursache. Ja. Ich bedanke mich, dass ich eingeladen war. Ja. Wir sehen uns vielleicht die nächste Zeit häufiger hier.
Ja, das hoffen wir doch auch. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und genießt noch das schöne Wetter.